Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt.
Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ah, war das schon eine gute Zeit, oder? Auferstehungsparty. Nicht? Also, ich denke, wenn uns die Auferstehung von Jesus Christus nicht begeistert, was könnte uns sonst begeistern? Ich bin eher immer geschockt, wenn wir uns für alles andere begeistern und wenn wir die Auferstehung von Jesus feiern, dann habe ich das Gefühl, wir sind irgendwie im falschen Modus. Nein, die Auferstehung ist das größte Geschenk, das größte Wunder, das diese Welt jemals gesehen hat. Und ihr Lieben, das Grab ist leer. Amen. Jesus ist nicht tot, er lebt jetzt und heute und in alle Ewigkeit. Und weißt du, Ostern lässt alles in einem anderen Licht erscheinen. Ostern verändert alles. Durch Ostern macht das Kreuz, macht das Leiden und Sterben von Jesus überhaupt erst Sinn. Wisst ihr, wäre Jesus nur gekreuzigt worden und gestorben, aber nicht auferstanden, all das wäre irgendwie, hätte keine Bedeutung gehabt. Ostern macht aus dem Gekreuzigten den Auferstandenen. Den Herrn über die Lebenden und die Toten, den Herrn über die Vergangenheit und die Zukunft, den Herrn über dich und mich, über alle Menschen, den Herrn über die ganze Welt. So, Paulus sagt, dass weil Jesus den Himmel verlassen hat, weil er treu war, weil er sich erniedrigt hat und weil er bereit war, sein Leben zu geben, hat der Herr ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, und hat er ihn erhöht über alles, sodass er zu Rechten des Vaters sitzt. Und von dort regiert er und wird in seiner ganzen Herrlichkeit wiederkommen. Wisst ihr, Ostern sagt uns auch, dass Jesus der Erste ist. Jesus ist der Erste. Jesus war schon immer der Erste, weil er war schon vor aller Schöpfung. Es gab nichts, was vor ihm war. Jesus ist aber auch der Erste, der von den Toten auferstanden ist zu einem ewigen Leben. Jesus ist der Erste von den Toten Auferstandene. Und wenn wir an ihn glauben, so sagt die Schrift, dann werden wir leben, selbst wenn wir sterben. Ist das nicht genial? Durch die Auferstehung haben wir die Hoffnung auf das ewige Leben. Ihr Lieben, das verändert alles. Die Auferstehung ist so mächtig. Und Paulus fragt einmal so, er ruft es aus so als Frage und er sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Juckt mich nicht mehr. Tod, wo ist dein Sieg? Verschlungen ist der Tod im Sieg. Im Sieg. Weißt du, und wenn du mit Jesus lebst, mit dem Auferstandenen, dann lebst du im Sieg. Weil Jesus der Sieger ist. Amen. Ich merke schon, ich muss noch ein bisschen predigen, dass hier Glauben geweckt wird. Die Osterstory, und mit der haben wir uns die letzten Wochen beschäftigt, die Osterstory ist die Siegerstory. Wir finden sie in den vier Evangelien. Das Leben von Jesus. Manuel hat das sehr gut am Anfang unserer Predigtserie Ostern die ganze Story erklärt. Wir haben vier Evangelien von vier Autoren, die uns vier unterschiedliche Perspektiven auf das Leben von Jesus zeigen und die zusammengenommen ein großartiges Gesamtbild zeigen. So auch bei den Berichten über die Auferstehung. Den Markus-Bericht habt ihr ja heute Morgen gelesen, oder? In eurem Heftchen, 30 Tage. Deswegen erlaube ich mir heute Morgen eine andere Perspektive zu geben, nämlich, dass wir uns mal den Bericht über die Auferstehung oder einen Teil zumindest davon von dem Evangelisten Johannes, also aus dem Johannesevangelium anschauen. Johannes 20, die Verse 1 bis 8. Am ersten Tag, es war der dritte Tag, nachdem Jesus gestorben war. Am ersten Tag nach dem Sabbat aber ging Maria Magdalena früh morgens, So fühlst du dich gerade, oder? Stunde weniger Schlaf. Frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grabe hin und sah, dass der Stein vom Grabe weggenommen war. Da eilte sie hin und kam zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grabe weggenommen, geklaut, und wir wissen nicht, wo man ihn hingelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und machten sich auf den Weg zum Grabe. Die beiden liefen miteinander, doch der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst an das Grab. Als er sich nun hineinbeugte, sah er die leinenen Binden da liegen, ging jedoch nicht hinein. Nun kam auch Simon Petrus hinter ihm her und trat in das Grab hinein. Er sah dort die leinenen Binden liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Kopf gelegen hatte. Aber es lag nicht bei den anderen Leinentüchern, sondern schön zusammengefaltet an einer besonderen Stelle. Jetzt trat auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war, und sah es auch und glaubte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Bericht der Auferstehung liest. Nicht besonders spektakulär. Es gibt ja auch noch andere Berichte bei den anderen Evangelisten. Aber hier lesen wir diesen Bericht. Wir haben kein Erdbeben. Kein Erdbeben. Die Erde wird nicht erschüttert. Wir haben keine Engel, die irgendwie alles erleuchten und erstrahlen. Von Jesus auch erstmal keine Spur. Kein Jesus. Einfach nur ein leeres Grab. That's it. Das ist der erste Bericht über die Auferstehung. Und natürlich drei Personen, die losgehen und die etwas sehen. Maria Magdalena, Simon Petrus und Johannes. Und das waren drei Personen, die Jesus sehr nahe standen. So denke ich mir, dass es kein Zufall war, dass diese drei die ersten sind, die gehen und die das leere Grab sehen. Und es lohnt sich für uns, diese drei Personen, weil man liest diesen Text und denkt so, naja, die kommen einfach nur hin und sie sehen, das Grab ist leer. Aber in diesem Text steckt so viel, auch für uns. Und wir wollen uns das mal anschauen. Wir lesen nochmal Vers 1 bis 2. Am ersten Tag nach dem Sabbat aber ging Maria Magdalena früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab hin und sie sah, der Stein war weggenommen. Und sie eilt zurück und kommt zu Petrus und Johannes und sie sagt, hey, wisst ihr was? Die haben Jesus weggenommen, die haben ihn geklaut, die haben ihn irgendwie woanders hingelegt. Wer war diese Maria Magdalena? Maria Magdalena, lesen wir in den Evangelien, war eine Frau, die Jesus sehr, sehr viel zu verdanken hatte. Jesus hatte sie von 7 mächtigen Dämonen, die sie gebunden und gefangen genommen hatten, befreit. Jesus hat ihr eigentlich die Freiheit geschenkt. 7 von 7 Dämonen befreit. Sie gehörte zu den Frauen, die Jesus folgten und die für ihn sorgten, für seinen Lebensunterhalt. Diese Maria Magdalena, sie störte einmal eine Männergesellschaft. Jesus saß mit sehr vornehmen, angesehenen Männern zusammen und da hatten Frauen sowieso überhaupt gar nichts zu suchen. Sie crasht einfach rein, sie stört diese Gesellschaft. Und was macht sie? Sie fällt zu Jesu Knien und sie heult ohne Ende und sie benetzt die Füße von Jesus mit ihren Tränen. Sie nimmt ihre Haare und sie trocknet die Füße von Jesus mit ihren Haaren. Und alle sind empört und sagen, das geht ja gar nicht, was macht die da? Aber als wird das nicht reichen, nimmt sie so ein Gefäß unverschämt kostbaren Öls. Und sie gießt es über die Füße von Jesus und sie salbt seine Füße. Und die sagen, also, das geht jetzt überhaupt gar nicht. Was hätte man mit dem Geld alles machen können? umgerechnet hatte dieses Salböl den Wert eines Kleinwagens, wenn man das heute, vielleicht ein Polo oder so. Das war Maria. Maria gehörte zu denen, die unterm Kreuz standen. Sie war Zeugin der Kreuzigung von Jesus. Sie gehört zu denen, die Zeugin der Auferstehung ist. Aber wisst ihr, sie ist Zeugin der Kreuzigung und Grablegung. Sie haben ihren Jesus. Ihren Jesus haben sie zu Tode gefoltert, gequält. Und sie haben ihn in ein Grab gelegt. Und wisst ihr, jetzt lesen wir das vielleicht mit anderen Ohren. Und wir können uns vorstellen, wie sie voller Schmerz und Trauer, wie sie wahrscheinlich unter Tränen und noch im Dunkeln sieht, so völlig verschwommen und verwirrt, der Stein ist weg. Der Stein ist weg. Das Grab ist leer. Irgendwer hat das Grab geräumt. Das ist, was sie sieht. So aus der Ferne. Es heißt nicht mal, dass sie reingeht. Das heißt, sie kehrt gleich um und sie läuft zu Petrus und Johannes und sagt, sie haben unseren Jesus weggenommen. Sie haben Jesus geklaut. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, wo sie ihn hingelegt haben. Das ist Maria. Und die beiden Jünger, sie hören das, Petrus und Johannes, und auch sie laufen gleich los, weil sie sagen, das müssen wir uns selbst anschauen. Und da lesen wir Vers 3 und 4, da gingen Petrus und Johannes hinaus und sie machten sich auf den Weg zum Grab und die beiden liefen. Sie sind nicht gemütlich spazieren gegangen, sie rannten. Sie liefen anfangs miteinander, doch dann heißt es, Johannes lief voraus schneller als Petrus und er kam zuerst an das Grab. So, die beiden liefern sich hier so ein Wettrennen. Johannes ist schneller, er hängt Petrus irgendwann ab, er ist zuerst am Grab. Aber wisst ihr, dieser Johannes, er ist als erster am Grab. Wer war Johannes? Johannes hat dieses Evangelium selber geschrieben. Also Jesus war ihm offensichtlich so wichtig und bedeutend, dass er gesagt hat, ich muss aufschreiben und bezeugen, wer dieser Jesus war. Er hat dieses Evangelium geschrieben und interessanterweise spricht er davon, nennt er sich nicht selbst mit Namen, sondern er hat so einen Codenamen und er spricht von sich selber in der dritten Person und sagt und nennt sich der Jünger, den Jesus liebte. Sein Liebling, kann man eigentlich sagen. Denk mal, okay, Johannes, könnte man vielleicht auch ein bisschen ausgeglichener formulieren. Johannes liegt beim letzten Abendmahl von Jesus, liegt er neben Jesus und er lehnt seinen Kopf an die Brust von Jesus. Der Platz links und rechts waren die Ehrenplätze. Jesus hat ganz genau sich überlegt, wer an diesem letzten Abendmahl wo sitzt. Das heißt, Johannes war Jesus ganz nah, er lehnt seinen Kopf an seine Brust, er ist ganz nah an ihm dran, an seinem Herzen. Und wisst ihr, Johannes gehörte neben Petrus und Jakobus zu dem privilegierten Dreierkreis, zu den Dreien, denen Jesus exklusiven Zugang, die Jesus ganz nah an sich rangelassen hat, die er immer mitgenommen hat, selbst in Situationen, wo er gesagt hat, nee, die anderen müssen draußen bleiben, nur ihr drei, ihr kommt mit. So, er gehörte zu diesem Dreierkreis. Ganz exklusiv. Und Johannes, ich meine, Johannes kannte Jesus vielleicht mit am besten. Mit am besten. Er hatte offensichtlich eine ganz besondere Herzensverbindung zu Jesus. So, das ist Johannes. Und dann ist da natürlich noch als drittes Petrus, oder? Was könnten wir über Petrus sagen? Petrus ist der Wortführer, oder? Immer schnell mit dem Wort, immer ein starkes Wort irgendwie voraus und manchmal hat er auch schneller geredet als nachgedacht. Und Petrus ist immer der Vorausprescher. Alle hocken wie ängstliche Häschen im Boot und erschrecken sich, weil da jemand übers Wasser kommt. Und dann, Jesus, bist du's? Ja, und wenn du's bist, dann ruf mich zu dir. Und Petrus verlässt das Boot und ihr kennt die Geschichte. Vorausprescher, Draufgänger. Petrus ist aber auch den Jesus Fels der Gemeinde nennt und sagt, hey, auf dich, auf dir als Felsen möchte ich die Kirche, möchte ich die Gemeinde bauen. Er ist der, den Jesus Fels der Gemeinde nennt, der dann aber später vorgibt, dass er Jesus nicht einmal kennt. Er wird zum Christusverleugner. Er leugnet ihn. Dreimal kräht er Hahn und Petrus, er bricht innerlich zusammen. Er ist so erschüttert über sich selbst. Er ist so enttäuscht. Er weiß, er ist so gescheitert. Wenig vorher hatte er gesagt, Jesus, ich würde mit dir bis in den Tod gehen. Ich würde für dich sterben, würde ich. Alles würde ich geben, mein Leben. Und Jesus sagt, wenn der Hahn dreimal kräht. Können wir vielleicht so ein bisschen nachempfinden, wie es jetzt hier dem Petrus geht, als er hört, das Grab ist leer. Es gibt im Übrigen zwei Theorien, warum er später am Grab ankommt als Johannes. Einige sagen, Johannes war jünger und deswegen war er schneller. Andere sagen, vielleicht hat den Petrus auch irgendwie so ein bisschen sein schlechtes Gewissen gebremst. Vielleicht war er diesmal nicht der, der so mutig und selbstbewusst vorgeprescht ist, sondern vielleicht hat er gesagt, nein, es ist besser, wenn ich diesmal nicht der Erste bin. Es ist okay, wenn ich Johannes den Vortritt lasse. Dass er irgendwie innerlich so gebremst war. Petrus. Und wisst ihr, wir gehen mal weiter von Johannes, der dann eben zuerst da ist, der Liebling. Heißt es, dass er sich in das Grab hineinbeugt, aber dass er nicht hineingeht. Das heißt, er beugte sich hinein und er sah, okay, da liegen diese Leinentücher, in die Jesus gewickelt war. Kurze Zeit später kommt dann Petrus hinterher, wahrscheinlich völlig außer Atem. Aber ihr Lieben, jetzt hält er sich nicht zurück, sondern er geht direkt rein. Er stellt sich in dieses Grab und er schaut ganz genau hin. Und er sieht eben nicht nur diese Leinentücher, in die sein Körper gelegt war, sondern er sieht jetzt auch, okay, da weiter rechts liegt ja noch das Kopftuch von Jesus ganz fein säuberlich zusammengefaltet, wie die Handtücher zu Hause oder im Schrank gefaltet sind und irgendwie auch so ein bisschen abseits. So er bleibt eben nicht stehen und beugt sich nur vorsichtig hinein, sondern als Petrus kommt, sagt er dann, ich muss es genau sehen. Ich will es mir genau anschauen. Er betritt das Grab, er geht ganz nah ran, er schaut es sich ganz genau an. Und dann, ist interessant, folgt Johannes ihm hinein. Also Johannes war eigentlich der Erste, aber Petrus ist der Erste, der reingeht. Und dann heißt es, dann folgte ihm Johannes hinein. Er traut sich jetzt auch rein. Und dann heißt es erstaunlicherweise, auch Johannes sah es, er sah alles vor sich liegen und er glaubte. Interessant, oder? Kann man so ganz schnell überlesen. Aber wisst ihr, als Johannes es sieht, scheint es, als macht es Klick bei ihm. Es klickte bei ihm. Er erinnert sich wahrscheinlich, wie Jesus gesagt hatte, hey, ja, ich werde sterben, aber ich werde nicht tot bleiben, sondern nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Vielleicht erinnert er sich in dem Augenblick, als er sieht, nee, Jesus ist nicht mehr da, das Grab ist geräumt, das Grab ist leer. Hat Jesus nicht von dem Zeichen des Jona gesprochen, diesem Propheten, der 3 Tage lang im Bauch des Wales war und Jesus sagte, hey, so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war und dann herausgespuckt wurde, so werde ich sterben, ich werde 3 Tage tot bleiben, aber dann muss das Grab mich freigeben. Und Johannes, irgendwas macht Klick bei ihm. Wisst ihr, Glaube ist die Art, wie wir Dinge sehen. Glaube ist nicht, was wir sehen, sondern Glaube ist die Art, wie wir Dinge sehen. Glauben heißt anders sehen. Glauben heißt mehr sehen. Weißt du, man kann das Gleiche und doch etwas ganz anderes sehen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Man kann das Gleiche und doch etwas ganz anderes sehen. Hier sind Maria, Magdalena, hier sind Petrus und Johannes. Sie sehen das gleiche Grab und doch sehen sie alle etwas anderes. Oder? Sie sehen das gleiche Grab, aber auf unterschiedliche Weise. Und wisst ihr, jetzt kommen wir zu diesem Text. Das zeigt sich interessanterweise im Text dadurch, dass da, wo wir in unseren deutschen Übersetzungen immer sah lesen, sie sah, er sah, Petrus sah, Johannes sah, dass im ursprünglichen griechischen Text hier nicht jedes Mal das gleiche Wort steht, sondern dass hier drei verschiedene Wörter für sehen gebraucht werden. Und ich habe gedacht, das lohnt sich doch mal genau anzuschauen, weil das passierte sicherlich nicht zufällig. Wir lesen das im Deutschen, das heißt immer Maria sah, Petrus sah, Johannes sah. Im Griechischen sehen wir drei verschiedene Formulierungen, drei verschiedene Formen des Sehens, die beschrieben, die ausgedrückt werden. Wisst ihr, in Vers 5 steht, als Maria das Grab sieht und als Johannes sich hineinbeugt und sieht, steht ein Wort im Griechischen, das heißt blepo. Das heißt blepo. Ihr alle wisst, was das heißt, oder? Hier steht das griechische Wort blepo. Und ich habe euch mal die Übersetzung davon mitgebracht. Blepo meint das physische Sehen. Meint erstmal nur den ganz einfachen Fakt, dass ich etwas beobachte, dass ich eine Beobachtung mache. Blepo, das, was Maria und Johannes hier am Anfang tun, meint ein erstmal so die rein physische und körperliche Fähigkeit des Sehens. Du hast Augen, also kannst du sehen und du siehst etwas. Das ist erstmal damit gemeint. Es ist die rein physische, körperliche Fähigkeit des Sehens, mit dem Auge etwas sehen, wahrnehmen. Das heißt, sie machen erstmal nur eine äußerliche Beobachtung. Sie sehen ein leeres Grab, weiter nichts. Als Petrus jetzt in das Grab tritt und alles dort liegen sieht, da heißt es interessanterweise nicht mehr blepo, sondern wir finden ein weiteres Wort, das heißt theoreo. Also er macht nicht mehr blepo, sondern er macht theoreo. Und jetzt habt ihr vielleicht schon eine Idee, okay, theoreo, Theorie, heißt vielleicht was anderes. Ich habe euch auch da die Übersetzung wieder mitgebracht, was theoreo heißt. Theoreo meint, ich sehe und beobachte eine Sache nicht einfach nur, sondern jetzt fange ich an, ich versuche zu verstehen. Ich versuche zu entschlüsseln und einen Sinn, eine Bedeutung darin zu sehen. Versteht ihr? Wie wenn du irgendwas studierst, du machst irgendwie ein Forschungsprojekt und du fängst an, etwas ganz genau zu studieren, zu betrachten, weil du sagst, ich möchte verstehen und nachvollziehen und deuten, was da passiert, oder? Und dann fangen Menschen an, Theorien zu entwickeln, oder? Und zu sagen, das, was ich da sehe, könnte bedeuten, dass dieses oder jenes damit gemeint ist oder dass es passiert. Das heißt, etwas entschlüsseln. Theoreo kommt auch von Theater. Das heißt, dir wird etwas auf der Bühne geboten, du siehst etwas und die Zuschauer fangen an, das, was sie sehen, innerlich zu verarbeiten und irgendwo für sich eine Botschaft und eine Information daraus zu ziehen, zu sagen, was sagt mir das, oder? Ist interessant, gehst ins Kino, alle haben denselben Film gesehen und hinterher denkst du, nee, die haben alle einen anderen Film gesehen. So, ja, und dann fängt es an zu sagen, hey, man fängt an, sich auszutauschen und es gibt verschiedenste Theorien, was genau jetzt mit dem gemeint ist, was da passiert ist, oder? Kennt ihr das? Und der eine hat die Theorie, der andere hat die Theorie und sagt, nee, ich habe das so verstanden und ich meine, das ist die Bedeutung. Und irgendwann sagen die Leute, vielleicht sollten wir den Regisseur fragen, was er wirklich damit gemeint hat und was uns das sagen soll. Aber das ist Theoreo, ihr Lieben. Und das, obwohl alle das Gleiche sehen, kommt es eben ganz oft dann zu unterschiedlichen Deutungen, auch zu Meinungen, zu Theorien. Aber, und das ist jetzt wichtig, das heißt noch nicht, dass wir die Wahrheit erfasst haben. Ja, ich habe eine Theorie für mich. Ich habe eine Deutung von dem, was ich sehe, aber das muss noch nicht heißen, dass ich die Wahrheit erkannt habe, oder? Und wisst ihr, dann passiert etwas sehr Erstaunliches. Als jetzt Johannes in das Grab hineingeht, das Grab sieht, da steht da nicht mehr, Und wir können jetzt mal die Folie noch mal einblenden mit den drei Worten. Da steht jetzt nicht mehr Bleppo, da steht auch nicht mehr Theoreo, sondern ein drittes, ein anderes Wort. Da steht nämlich eine Ableitung des griechischen Verbs orao. Und wisst ihr, orao meint noch mal eine andere Form des Sehens, meint nämlich, dass ich anfange, etwas geistlich zu sehen. Mit dem inneren Auge, mit dem Herzen, mit dem Willen etwas wirklich erkenne und verstehe. Es ist ein Sehen, das zum Wissen führt. Zu sagen, nee, das ist nicht einfach nur irgendeine Theorie, sondern das, was ich sehe, wird zu dem, was ich weiß. Ich erkenne etwas. Es ist ein Sehen, das zum Wissen führt. Du kannst sagen, es ist eine Offenbarung. Eine Offenbarung, die jetzt in dir zu einer starken Überzeugung wird. Nicht zu sagen, hey, ich habe da mal so eine Theorie oder eine Vermutung, sondern nein, ich habe eine Offenbarung bekommen. In meinem Herzen habe ich etwas verstanden. Etwas ist für mich zur Wahrheit geworden, zu einer Gewissheit. Und wisst ihr, als am Anfang Johannes und Maria in das Grab kommen, ja, da ist erstmal nur Bleppo. Zu sagen, ja, ich sehe erstmal was. Und dann kommt der Petrus rein und er fängt an, Theoreo, was kann das hier heißen und bedeuten? Zerbricht sich den Kopf, aber irgendwie macht es für ihn keinen Sinn. Und dann kommt der Johannes rein und auch er schaut das jetzt nochmal ganz genau an. Und auf einmal hat er so eine Offenbarung. Es ist nicht einfach mehr nur noch eine Beobachtung, es ist nicht einfach nur irgendeine Deutung, sondern auf einmal ist es eine Offenbarung. Und deswegen, ihr Lieben, heißt es, als Johannes es sieht, er sah und er glaubte. Es war ein Sehen, das zum Wissen wurde, zu einer tiefen Gewissheit, einer Offenbarung, einer Überzeugung. Ihr Lieben, predigt das zu euch heute Morgen. Zu einigen, oder? Wisst ihr, orao ist tiefer sehen. Orao ist mehr sehen, ist die Wahrheit erkennen. Und das genau passiert bei Johannes. Das leere Grab wird für ihn zum Zeugnis der Auferstehung von Jesus. Er erfasst es jetzt ganz persönlich, innerlich, ganz tief in seinem Herzen. Und wisst ihr, mich hat das so bewegt, zu sagen, hey, hier sind drei Menschen, die alle Jesus lieben. Hier sind drei Menschen, sie stehen vor dem leeren Grab. Sie sehen alle das Gleiche und sie sehen doch etwas anderes. Maria, sie sieht zwar das offene Grab, aber sie sieht nicht klar. Sie sieht nur verdunkelt, es war noch dunkel. Sie sieht verdunkelt, sie sieht distanziert oder zu sagen, sie geht nicht hinein, sondern sie kehrt wieder direkt um. Und sie ist nicht voller Hoffnung, sondern sie ist voller Verzweiflung, weil bei ihr macht es nicht Klick. Sie sagt nicht, Jesus ist auferstanden. Sie sagt, nein, sie haben das Grab geräumt, Jesus haben sie weggenommen und ich weiß nicht wohin. Sie schaut verdunkelt, distanziert. Ihr Blick war von Tränen, von Schmerz, von Trauer getrübt, oder? Sie war so voller Schmerz und Emotionen, dass sie umkehrt und klagt, sie haben ihn geklaut. So sieht Maria das Grab. Da ist Petrus, ja, er hat zwar erst das Nachsehen, er ist der Letzte am Grab, aber dann bleibt er nicht draußen, sondern er sagt, nein, ich will hineingehen. Er beugt sich nicht nur vorsichtig hinein, sondern er will es genau sehen, untersuchen, verstehen. Er geht rein, er tritt ganz nah ran, er versucht das Geschehene irgendwie für sich zu verstehen und zu deuten. Aber es macht für ihn keinen Sinn. Aber wisst ihr, als Johannes näher kommt, und als er sieht, da hilft der Heilige Geist seiner Erinnerung auf die Sprünge. Und er fängt an und denkt, hey, hat Jesus nicht davon gesprochen, ja, dass er sterben und drei Tage tot sein würde, aber dass er nach drei Tagen auferstehen würde? Hat er nicht gesagt, es wird genauso sein wie bei Jona? Nach drei Tagen kann das Grab ihn nicht länger halten, wird ihn freigeben, ausspucken. Und in seinem Herzen wächst auf einmal Vertrauen. Auf einmal spricht das leere Grab zu ihm. Auf einmal sprechen diese Leinentücher zu ihm. Auf einmal lässt es in ihm eine Erkenntnis, eine Gewissheit, eine Überzeugung reifen, dass er sagt, doch, es muss so sein, es wird so sein, es ist so. Jesus lebt. Ich glaube. Ich glaube. Das ist, was bei Johannes passiert. Johannes sieht und er glaubt. Johannes sieht und er glaubt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie siehst du? Wie siehst du das Kreuz? Wie siehst du den Gekreuzigten? Wie siehst du ihn dort hängen? Wer ist er für dich? Was bedeutet das für dich? Ist das etwas, was du einfach nur vielleicht schon tausendmal gesehen hast, aber nie ist irgendwas wirklich in dir passiert? Es hat nie irgendwas in dir gemacht oder in dir verändert? Du siehst es immer wieder, aber das Kreuz spricht nicht zu dir. Wie siehst du das leere Grab? Hey, wie siehst du den Auferstandenen? Betrachtest du das nur irgendwie so ein bisschen äußerlich und du sagst, ja, ja, ich weiß, ich kenne das. Betrachtest du es nur äußerlich, vielleicht auch nur so distanziert oder vielleicht auch getrübt? Oder ist es für dich persönlich? Ist es für dich was Persönliches? Ist es etwas, das dich innerlich zutiefst berührt? Etwas, was zu deinem Herzen spricht? Etwas, das in dir Glauben weckt? Das in dir zu einem Zeugnis wird? Ich möchte dich heute Morgen fragen, siehst du noch oder glaubst du schon? Siehst du noch oder glaubst du schon? Ich möchte dir sagen, mit dem Herzen sieht man besser. Mit dem Herzen sieht man besser. Siehst du noch oder glaubst du schon? Weißt du, wir können auf das Kreuz und auf das Grab schauen und wir können es registrieren, wir können es ignorieren, wir können uns nicht weiter dafür interessieren. Es ist für uns nur eine Sache, etwas Äußerliches, mehr nicht. Wir können auf Jesus schauen, auf das Kreuz, auf das leere Grab, den Auferstandenen. Und es kann uns wie Maria gehen, dass irgendwie der Blick auf Jesus von Emotionen, von Zweifeln, von Schmerzen, von Enttäuschungen irgendwie bestimmt werden, verzerrt werden, dass unser Blick auf Jesus durch irgendetwas vollkommen getrübt ist, dass wir nur so völlig verschwommen das sehen, aber dass wir nicht wirklich erkennen, was dort passiert ist und was es mit mir zu tun hat. Wisst ihr, wir können anfangs wie Petrus und Johannes, und das ist ja so gut, wir können das alles ganz genau studieren, wir können die Bibel studieren und wir können das reflektieren und wir können versuchen, das zu deuten und zu verstehen und irgendwelche Theorien aufstellen. Aber wisst ihr, was nützt es uns, wenn es am Ende doch nur ein Rätsel bleibt? Was nützt es uns, wenn wir studieren, aber wenn wir nicht dahin an diesen Punkt kommen, dass wir die Wahrheit erkennen? Oder ihr Lieben, und ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten, oder Gott schenkt uns Gnade, dass wir wie Johannes anfangen. Wisst ihr, nicht einfach nur mit den Augen zu sehen, dass wir nicht einfach nur anfangen hier oben mit unserem Verstand das irgendwie zu deuten, sondern dass wir anfangen hiermit, mit dem Herzen zu sehen. Unser Inneres zu öffnen, sodass Gottes Geist uns Offenbarung schenken und das für uns zu einer persönlichen, zu einer inneren Gewissheit und Überzeugung werden lassen kann, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, auf diese Welt kam, um mir meine Schuld zu vergeben, um mich mit dem Vater im Himmel zu versöhnen, indem er alles, was mich trennt, alles, was mich hält, alles, was mir gilt, am Kreuz auf sich genommen, es getragen, den Preis dafür bezahlt hat, damit ich gerettet, befreit und geheilt werden kann. Dass ich anfange in meinem Herzen, dass es mich berührt, dass Jesus arm wurde, damit wir reich werden. Dass er bereit war zu sterben, damit wir leben können. dass er alles, sogar den Tod, den mächtigsten Feind überwunden, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er sitzt auf dem Thron im Himmel zur Rechten Gottes, von wo er für alle sichtbar in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit eines Tages wiederkommt und die, die an ihn glauben, zu sich nimmt und die Ewigkeit mit ihnen verbringt. Es ist das, was ich sehe, wenn ich auf das Kreuz schaue. Dass ich voller Demut auf die Knie gehe und sage, Jesus, du hast es für mich getan. Das lässt mich nicht kalt, sondern das spricht zu meinem Herzen. Ich fange an zu glauben, Jesus, dass du es wirklich vollbracht hast. Ich glaube, dass du wirklich wahres Leben schenken kannst. Dass du mich befreien kannst von den Ketten, durch die der Feind mich gebunden hat. Stehst du mit mir auf? Wisst ihr, was die Message von diesen 8 Versen ist, die wir vielleicht einfach so lesen und denken, naja, nicht spektakulär, doch. Weißt du, ich glaube, dass diese 3 Personen, die dort an diesem Ostermorgen am Grab stehen, dass sie all die Menschen repräsentieren, die heute Morgen hier, gerade in diesem Raum stehen, hier und jetzt. Jeder von uns kann sich entweder mit Maria Magdalena oder mit Petrus oder mit Johannes identifizieren, sind wir ehrlich. Vielleicht denkst du auch, hey, ich finde mich in allen dreien irgendwie wieder. Aber wie großartig, wenn Gottes Geist unser Herz berührt, wenn Gottes Geist unser Herz öffnet und wenn er anfängt, uns die Wahrheit zu schenken, oder? Dass wir die Kreuzigung und Auferstehung nicht allein durch reine Beobachtung oder durch irgendeine Deutung oder Meinung, sondern durch göttliche Offenbarung empfangen, dass es für uns zu einer inneren Überzeugung wird, dass unser Sehen zum Glauben wird. Und wisst ihr, das wünsche ich mir so sehr, dass wenn wir kommen, uns versammeln und wir schauen auf das Kreuz, dass wir nicht einfach nur irgendetwas sehen, sondern dass wir es anschauen und dass wir Glauben haben, dass wir durch seine Wunden geheilt sind, dass, weil er den Tod besiegt hat, wir mit ihm leben und dass er nicht einfach nur gekommen ist, um uns Leben zu schenken, dass du irgendwie nur lebst und dich durch das Leben schleppst und trägst. Nein, sondern er ist gekommen, um dir das Leben zu geben im Überfluss. Ewiges Leben. Hey, das ist die Message von Ostern. Hey, weißt du, und dann fängt es an, dass meine Erkenntnis zu einem Bekenntnis wird. Dass ich sage, hey, ich habe hier was kapiert, ich habe hier was verstanden. Hier ist eine Wahrheit in meinem Herzen und die kann nichts und niemand auslöschen. Ich hab eine Offenbarung, das ist meine Überzeugung. Meine Erkenntnis wird zu einem Bekenntnis für andere Menschen zu sagen, weißt du, dieser Jesus Christus, der ist auch für dich gestorben, der ist für dich auferstanden. Jesus lebt, er ist hier, er wirkt immer noch. Jesus lebt, wisst ihr? Wir glauben doch nicht an irgendeine Reliquie der Vergangenheit. Wir sehen doch nicht nur auf irgendein Kreuz, sondern wir glauben doch an Christus, den Herrn, als den Auferstandenen. Wisst ihr, die Jünger damals, sie haben immer gesagt, die Apostel, sie haben gesagt, wir bezeugen Jesus Christus und ihn als den Auferstandenen, den Auferstandenen Christus. Ja, und dieser Christus steht jetzt vor uns. Und dann laden wir Menschen ein, zu sagen, hey, come and see. Wir laden Menschen ein, zu sehen, auf das Kreuz zu schauen. Und wir bitten, Heiliger Geist, öffne uns die Augen. Lass es uns wie Paulus, der so ein Eiferer war, aber der es überhaupt nicht gecheckt hat, wer dieser Jesus ist. Lass es uns wie Schuppen von den Augen fallen, dass wir nicht länger blind sind, sondern dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen können, Jesus Christus, als den auferstandenen Herrn. Jesus, durch den wir leben. Wir möchten jetzt ein Lied singen und das kann deine Antwort sein, das kann dein Gebet sein heute Morgen. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, hey, dieses Lied, Herr, öffne du mir die Augen. Kennt das jemand von euch? Oldie but Goldie, oder? Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir müssen mehr die älteren Lieder singen. Irgendwie haben die etwas, so eine Einfachheit, so eine Klarheit, so ein Fokus. Herr, öffne du mir die Augen. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Hey, mach das jetzt zu deinem Gebet. Herr, öffne du mir die Augen. Ich will dich sehen. Jesus möchte sich dir heute Morgen offenbaren als der, der er ist, für dich ist. Er möchte dir neues Leben schenken. Lass uns das gemeinsam singen und ich werde einfach ein bisschen mit reingehen. Hey, komm.
Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter www.fcg-bayreuth.de. Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!